Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Eine Grundbeobachtung treibt den Schweizer Dramatiker, Romancier und Essayisten Lukas Berfuss an zu schreiben.
Was mich interessiert, ist die Einsicht, dass die Ökonomie überall auf Beutezug geht. Der Kapitalismus als solcher ist krisenhaft und Krisen beschreiben genau diese Verwandlung. Wer kann heute noch so bleiben, wie er ist? Es wird gefordert, dass man sich beständig entwickelt und verändert.
Veränderung, wie klein auch immer, könnte der Georg-Büchner-Preis für Lukas Berfuss schon bewirken. Immerhin ist es der höchste deutsche Literaturpreis. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung schätzt an Berfuss' Literatur den furchtlos prüfenden, verwunderten und anerkennenden Blick. In Fazit hören Sie ein Gespräch mit dem Erzähler und Dramatiker, dem Georg-Büchner-Preisträger 2019. Außerdem Regenbogen in der Tate Modern. Olafur Eliasson zeigt in London physikalische Kunst und Auftakt in Avignon mit François Hollande. Das Theaterfestival setzt dieses Jahr stark auf Politik. Für den Dichter Durst Grünbein ist Darmstadt der Ort, wo noch die größten Gegensätze der deutschsprachigen Literatur eines Tages zusammenfinden. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat dort ihren Sitz und sie verleiht seit 1951 jährlich den prestigeträchtigen Georg-Büchner-Preis. Heute Vormittag hat die Jury der Akademie bekannt gegeben, wer 2019 die Auszeichnung erhält. Es ist der Schweizer Romancier, Essayist und Dramatiker Lukas Berfuss. Ijoma Mangold, kulturpolitischer Korrespondent der Zeit, kommentierte die Entscheidung kurz nach der Bekanntgabe in unserem Programm.
Das, was ihn auszeichnet, ist eigentlich gar nicht generationentypisch und das macht auch seinen Erfolg aus. Lukas Berfuss, der die Idee des empörten linken Schriftstellers mustergültig ausfüllt, manchmal für mich mit allzu leicht abrufbarem Pathos, aber weil er gleichzeitig doch auch wirklich ein toller Stilist ist, kann man damit immer umgehen.
So viel ist klar. Wer mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wird, geht in die Literaturgeschichte ein. Lukas Berfuss ist der derzeit wichtigste Gegenwartsautor der Schweiz. Ungemein erfolgreich mit den Romanen 100 Tage, Koala und Haggard, dem Essayband Stil und Moral, wie den vielen Dramen, die er in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschrieben hat. Am Nationaltheater Mannheim wurde zuletzt sein Stück Der Elefantengeist uraufgeführt. Darin wird der Politiker Helmut Kohl komplett demontiert. Wir hatten in Fazit die Premierenkritik dazu. Am Nachmittag konnte ich mit Lukas Berfuss sprechen und ihm natürlich gratulieren.
Vielen Dank, das ist sehr nett.
Sie werden, Herr Berfuss, als explizit politischer Autor angesehen. Das heißt, Sie hätten die Nachfolge von Max Frisch angetreten als Repräsentant der eingreifenden moralischen Literatur. Finden Sie das treffend oder fühlen Sie sich durch solch einen Vergleich dann vielleicht auch eher überfordert?
Ach, das ist eigentlich nichts, was mich beschäftigt, weder beim Frühstück noch am Schreibtisch danach. Ich versuche eigentlich nicht in solchen Kategorien zu denken. Ich versuche einem Impuls zu folgen, einer Stimme, einem Bedürfnis, einer Sehnsucht, einem Empfinden für Schönheit oder für Grausamkeit. Und die Einschätzung der anderen Menschen ist mir natürlich wichtig, aber ich glaube nicht, dass irgendein Mensch, auch ich nicht, in solchen Sätzen zusammengefasst werden kann. Natürlich bin ich politisch, aber ich habe das Politische eigentlich nie als getrennt vom Privaten verstanden. Das eine wirkt in das andere hinein und was mich interessiert, sind die Übergänge. Dort, wo das eine auf das andere trifft, das ist eigentlich das Interessante, die Übergänge und die Mischung und die Ambivalenzen natürlich.
Aber Sie sehen es schon als Ihre Aufgabe an, glaube ich jedenfalls, die öffentlich-politisch ausgehöhlte Rhetorik zu zerlegen mit Ihren Möglichkeiten. Ich denke, ich habe, bevor ich Ihre Nummer gewählt habe, dann doch noch mal einen Blick auf den Text »Die Schweiz ist des Wahnsinns« geworfen, der ja viele Schweizer in Rage gebracht hat. Und da schreiben Sie, als Schweizer hat man in der globalisierten Welt nichts mehr zu sagen. Gefühle der Ohnmacht werden gern mit großen Worten kompensiert. Und das wird demontiert.
Das stimmt, ja. Ja, aber ich glaube, das hat gar nicht nur etwas mit der schweizerischen Situation zu tun. Das eigene Gefühl der Machtlosigkeit ist sehr verbreitet. Und das hat etwas zu tun mit dem Verlust an der politischen Durchsetzungsfähigkeit oder mit der Durchsetzungsfähigkeit der demokratischen Instanzen. Die Finanzkrise hat einfach sehr deutlich gemacht, dass die Interessen der Mehrheit nicht durchgesetzt werden können gegen die Interessen einer Minderheit. Und das hat die Gesellschaft zermürbt und haben wir alle erfahren. Und ich glaube, wenn man diese Zurücksetzung empfindet oder diese Kränkung, was es ja eigentlich auch war, dann ist eines der Resultate, eine der Folgen ist natürlich, dass man sich dann kompensatorisch ein bisschen aufblust. Ich glaube, das ist in der ganzen Welt der Fall und dass ich das für die Schweiz beschrieben habe, war eigentlich nur ein Spezialfall einer allgemeinen Einsicht.
Wenn Sie provozieren und dafür, weil Sie Leute auch in Rage bringen können, angegriffen werden, antworten Sie eigentlich darauf öffentlich?
Meinen Sie jetzt
auf Texte, die Sie publizieren und die ja Leute aufbringen dann auch gegen Sie, die nicht einverstanden sind? Gibt es dann eine Gegenrede?
Nein, das mache ich eigentlich nicht, weil ich glaube an das Recht der freien Meinungsäußerung und ich würde dieses Recht auch meinen Kritikern unbedingt zubilligen und ich habe eigentlich nie erwartet, dass man mit meinen Äußerungen einverstanden sein soll. Ich äußere mich zu diesen Dingen, die ich für wichtig und notwendig halte. Und wenn jemand das Gefühl hat, er sei nicht einverstanden, dann ist das ja nur ein Zeichen auch für die Relevanz. Antworten? Nein, eigentlich nicht.
Gibt es Lebenswirklichkeiten und Umstände, die Sie in Ihrer literarischen Arbeit immer wieder aufgreifen oder aufgreifen müssen vielleicht sogar?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich eine gute Antwort habe darauf, weil häufig ist es so, dass ich mir gegenüber eine gewisse Blindheit verspüre. Das heißt, ich bin mir nicht immer bewusst über meine ursächlichsten Motive. Und wenn ich dann einen Text geschrieben habe oder ein Buch oder ein Theaterstück, verstehe ich dann häufig erst, was mich da eigentlich bewegt hat. Und wahrscheinlich gibt es das. Also die Frage der eigenen Herkunft ist sicher etwas, die Frage des Namens, Namen, wie wir die Dinge bezeichnen, wie wir die Menschen bezeichnen. Das ist ursächlich mit meiner Biografie verbunden und beschäftigt mich in vielen Formen.
Sie schreiben Prosa, Essays und Dramen. Sind das getrennte Genres für Sie oder fließt da auch etwas zusammen?
Also grundsätzlich sind es natürlich verschiedene Genres. Einfach, es gibt ganz eindeutige Unterschiede. Wenn man im Theater sitzt, kann man nicht blättern zum Beispiel. Oder man kann nicht aufstehen und sagen, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell, kann ich das nochmal haben? Man kann auch nicht aufstehen und sagen, können wir ein bisschen schneller gehen, das ist mir zu langsam. Es gibt eine Zeit und es gibt die Notwendigkeit, auf irgendeine Weise die verschiedenen vorhandenen Bewusstseine in eine Synchronizität zu bringen. Das Buch ist eigentlich eine neue Erscheinung, das stille Lesen jetzt in der Literaturgeschichte. Grundsätzlich sind die Genres natürlich verbunden mit diesem menschlichen Drang und dieser menschlichen Notwendigkeit zu erzählen. Und das bleibt natürlich der verbindende Gestus.
Der Georg-Büchner-Preis wird für ein Werk verliehen. Welches würden Sie selbst als Ihr wichtigstes Buch bezeichnen? Das ist natürlich schwierig, so eins herauszuheben oder vielleicht anders gefragt, welches sollte man sich anschauen, um Sie, Lukas Berfus, als Autor am besten kennenzulernen?
Da bin ich wirklich der denkbar Schlechteste, um diese Frage zu beantworten, weil das wäre dasselbe, wenn Sie mich fragen würden, welches meiner Kinder ich am liebsten mag. Aber grundsätzlich kann ich sagen, das wichtigste Buch ist mein nächstes, das, was ich noch nicht geschrieben habe. Weil dort liegen alle Möglichkeiten verborgen und ich kann nochmal zu einem Ausdruck finden, den ich noch nicht gefunden habe. Und deshalb ist meine ganze Leidenschaft und mein ganzes Streben auf das nächste Buch gerichtet. Aber ein solcher Preis führt natürlich auch dazu, dass das eigene Werk in allen seinen Facetten erkundet werden kann und soll auch eine Einladung sein. Es gibt verschiedene Leserinnen und Leser und die werden sich von verschiedenen meiner Texte angesprochen fühlen.
In Ihrem Essayband Stil und Moral, da reflektieren Sie, dass Sie jede Minute, die Sie mit der Lektüre von feinsinnigen Essays verbringen, nicht nur nichts tun gegen das Elend. In Wahrheit lassen sie es sogar größer werden. Also man könnte sagen, je größer der Kunstgenuss ist, desto tiefer die Apathie, das sich abkoppeln. Also taugt die Literatur zur Flucht vor den Ansprüchen der Realität, was ja auch ironisch ist.
Ja, also dieser Text, das ist ein gefährlicher Text. Auch für mich war der schon ziemlich riskant. Ich wurde schon mal fast verprügelt und aus einem Restaurant geworfen. Man sollte sich diesem Text wirklich mit großer Vorsicht nähern, weil er ein paar Dinge zur Sprache bringt, die man nicht wirklich letztgültig erklären und auch nicht entscheiden kann. Es ist so, Literatur ist auch eine Flucht, selbstverständlich. Die Frage bleibt nur, wovor und wohin eigentlich? Und da ist hier der Text natürlich ein anderer Reiseweg, eine andere Passage. Gleichzeitig ist Literatur aber auch ein Ankommen, ein Hingehen, gerade das Gegenteil von Flucht, eine Konfrontation mit der Wirklichkeit, mit den existenziellen Fragen. Und diese Doppeldeutigkeiten, diese doppelten Bewegungen, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb wir überhaupt lesen und erzählen.
Der Schweizer Romancier, Dramatiker und Essayist Lukas Berfuss wird am 2. November nach Darmstadt reisen, denn dann wird ihm der Georg-Büchner-Preis überreicht. Heute ist dies bekannt gegeben worden und ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch, Herr Berfuss. Vielen Dank.
Sehr gerne, es war meine Freude. Vielen Dank.
Wetterphänomene sind eine Leidenschaft des dänischen Künstlers Olafur Eliasson. Er erforscht, wie Farbe im Nebel wirkt und unsere Sinne verunsichert. Er konstruiert Maschinen, die Wind erzeugen und künstliche Wasserfälle. Als Olafur Eliasson in der Londoner Tate Gallery eine riesige, glühende Sonne schuf, die die Halle in neblig-oranges Licht tauchte, kamen mehr als 2 Millionen Besucher, legten sich auf den Boden und genossen das Schauspiel. Die Mitarbeiter der Tate Modern werden sich auch garantiert noch daran erinnern, dass er ihnen Fragen stellte, bevor er den Raum verwandelte. Er wollte zum Beispiel wissen, ob ein Wetterphänomen jemals zu einer dramatischen Wende in ihrem Leben geführt hat oder ob sie glauben, dass ihre Geduld anderen gegenüber vom Wetter abhängt. Eliasson ist jetzt nach London zurückgekehrt, um Werke der letzten 3 Jahrzehnte zu zeigen. Martin Hahn hat sich die Ausstellung Olafur Eliasson in Real Life für uns angeschaut.
Schon bevor man die Räume der Tate Modern an der Themse betritt, merkt man, Olafur Eliasson war hier. Ein 11 Meter hoher Wasserfall rauscht vor den Türen der Galerie. Wer sich an Eliassons Projekte in New York oder Versailles erinnert fühlt, liegt nicht falsch. Unter dem Titel Olafur Eliasson in Real Life hat die Tate Modern eine Art Best-of des isländisch-dänischen Künstlers versammelt. Eine Übersichtsausstellung, sagt Achim Borchardt-Hume, verantwortlich für die Ausstellung in der Galerie.
Der Moment schien einfach richtig, jetzt seine Arbeiten im großen Rahmen zu zeigen. In dem Sinne, dass wir versuchen wollten, dem Publikum zu vermitteln, wie sich Olafurs Werk entwickelt hat.
Im ersten Raum steht eine imposante Glasbox voller Modelle aus Papier, Holz oder Draht. Die geometrischen Formen erinnern an die wissenschaftliche Arbeit, die vielen von Eliassons Werken zugrunde liegt. Im nächsten Raum riecht es nach Natur.
Ja, wir stehen vor einer riesengroßen Wand, 6,5 Meter hoch und 12 Meter lang, die komplett mit Moos gefüllt ist, die also de facto lebt und lebenden Organismus jetzt in der Galerie hat. Man hat so dieses Gefühl sofort, wenn man reinkommt, man kann das riechen. Also es geht also nicht nur um Bild, sondern es geht auch um andere Sinne. Und das war eine der ersten Arbeiten in den 90er Jahren, als Olafur Natur direkt in den Kunstraum de facto wirklich verpflanzt hat.
Und das darf man anfassen?
Man darf das anfassen, wie immer. Das ist auch so eine Art des Verantwortungsbewusstseins des einzelnen Besuchers, dass man es anfassen darf. Und wir hoffen einfach, dass es auf nette Art und Weise angefasst wird.
Man kann sich auch hinsetzen und Eliassons Kunst einfach anschauen. Aber dann verpasst man die Hälfte. Wer sie erleben will, muss sich bewegen, sich mit ihr unterhalten, sie erkunden. Besucher werden so zu Komplizen des Künstlers. Das Werk Your Uncertain Shadow wirft die Schatten der Besucher mehrfach bunt und überlebensgroß an eine Wand. Und Your Blind Passenger aus dem Jahr 2010 ist ein Tunnel voller Licht und Nebel, in dem man keine 1,5 Meter weit sehen kann. Die Orientierungslosigkeit bereitet einen angenehmen Kitzel. Langsam tastet man sich durchs Licht, das mit jedem Schritt die Farbe ändert, und wünscht sich, der Tunnel würde nie aufhören.
Ja, ich denke, einer der großen Beiträge, die Künstler natürlich leisten können, ist, Bilder zu schaffen, die kommunizieren, die eine Verbindung herstellen. Und Olaf Verleisten ist einer der wirklichen Meister dabei, das zu machen. Und er produziert Arbeiten, die einerseits sehr offensichtlich sind. Man weiß immer, wie das funktioniert. Es gibt kein Geheimnis dabei. Und trotzdem kann man sich so der Magie und des Zaubers nicht entziehen.
Einen weiteren seiner optischen Tricks präsentiert Eliasson in einem Raum namens Beauty, Schönheit. Das Werk stammt aus dem Jahr 1993. Die Zutaten stehen auf einem Schild. Scheinwerfer, Wasser, Düsen, Holzschlauch und Pumpe.
Es ist dunkel und es fällt einfach Wasser von der Decke auf den Boden, als ob das Wasser aus dem Nichts kommt und wieder im Nichts verschwindet. Und durch das Licht wird es ein Regenbogen. Und obwohl es natürlich offensichtlich ist, wir wissen alle, wie Regenbogen funktionieren, einen Regenbogen innerhalb der Galerie zu sehen, ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Und man hat so diese Momente, in denen man gefühlsmäßig total eine Verbindung aufbaut und die man nicht mehr vergisst.
Die Werke Eliassons aus 3 Jahrzehnten schwanken zwischen monumental und beiläufig. Aber es gibt die für ihn typischen Themen, die alles verbinden. Natur und Kunst, Licht und Schatten, geometrische Formen und das Spiel mit den menschlichen Sinnen. Mehr als 40 Arbeiten hat die Tate Modern versammelt. Wer sich auf alle einlässt, begibt sich auf eine einmalige Achterbahnfahrt. Eliassons Kunst macht wach und lässt träumen von einer Welt, in der In Real Life zur Dauerausstellung wird.
Bis zum 5. Januar kann man in der Londoner Tate Modern in Olafur Eliassons magische Lichtwelten eintauchen. Martin Hahn hat es schon probiert.
Fazit.
Die MeToo-Bewegung hat mehr als eine Karriere zeitweilig, in manchen Fällen vielleicht für immer beendet. Der Oscar-Preisträger Kevin Spacey erlebte jedenfalls einen Absturz, den man dramatisch nennen kann. Seine Hauptrolle in der Kultserie House of Cards war sofort los, nachdem ein ehemaliger Schauspielschüler Spacey vorwarf, ihn, damals war dieser Mann noch minderjährig, sexuell bedrängt zu haben. Mehr und mehr Männer meldeten sich, Ermittlungen in den USA und England begannen. Manche Vorwürfe sind verjährt. Zu einer Anklage kam es deshalb nur in einem Fall, bei dem es um den Vorwurf von Belästigung im Jahr 2016 geht. Und nun scheint es fast so, als könnte der Prozess gegen den Schauspieler eine Wende nehmen. Torben Ostermann verfolgt das Geschehen von Washington aus. Ich grüße Sie, Herr Ostermann.
Ich grüße Sie auch, hallo.
Der Mann, der Schauspieler Kevin Spacey sexuelle Belästigung vorgeworfen hat, hat vor Gericht eine Aussage verweigert. Das kann er tun, weil er das Recht hat, sich als Zeuge nicht selbst zu belasten. Aber warum will er nicht aussagen?
Ja, das kam auf jeden Fall für alle Beobachter, aber sicherlich auch für die Prozessbeteiligten überraschend. Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Geschichte ist im Grunde ein Handy, nämlich das Handy, auf dem die Staatsanwaltschaft die Beweise vermutet hat, die Beweise dafür, dass Kevin Spacey diesen jungen Mann bedrängt hat. Und nun ist dieses Handy verschwunden und damit auch der Beweis. Und als sozusagen das thematisiert wurde vor Gericht, wo das Handy sei und ob an dem Handy vielleicht was manipuliert worden sei, hat der Zeuge, also der mutmaßlich, noch muss man das ja sagen, mutmaßlich geschädigte William Little, von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.
Und heißt das jetzt, dass die Klage abgewiesen werden könnte?
Das ist ein mögliches, vielleicht sogar das am wahrscheinlichsten mögliche Szenario, aber so weit sind wir noch nicht. Der Verteidiger von Kevin Spacey hat sofort gesagt, gut, damit hat sich das Verfahren wohl erledigt. Die Staatsanwaltschaft bittet um Zeit und möchte eine Woche Zeit bekommen, um nochmal drüber nachzudenken, wie es jetzt weitergeht. Aber dann könnte es nächste Woche tatsächlich eingestellt werden, das Verfahren.
Und wie reagierte der Richter auf die Aussageverweigerung? Denn er ist ja der Erste, der darauf eine Antwort haben muss oder mit einer Frage reagiert.
Er hat sich so wirklich öffentlich dazu nicht geäußert. Er hat im Grunde nur presseöffentlich verlautbaren lassen oder selbst verlautbart, dass das gute Recht ist, des Zeugen von seinem Recht Gebrauch zu machen, nichts zu sagen, und hat es dabei auch bewenden lassen.
Wie sehr beschäftigt der Prozess die amerikanische Öffentlichkeit eigentlich?
Ja, interessanterweise nicht ansatzweise so stark wie damals, als die Vorwürfe erhoben wurden. Da war wirklich in vielen Zeitungen und in vielen TV-Sendungen davon zu lesen und zu hören. Jetzt wird es zwar auch überall vermeldet, aber eher in kleinerer Form. Es scheint so, als wäre das öffentliche Interesse an dem Ausgang dieses Verfahrens nicht so groß wie damals.
Ist es denn vorstellbar, dass jetzt so etwas wie eine Rehabilitierung peu à peu einsetzen könnte?
Ja, wir haben es bei anderen prominenten Personen erlebt, wie zum Beispiel Woody Allen. Da gab es ähnliche Vorwürfe, der scheint rehabilitiert zu sein, ähnlich bei Roman Polanski. Aus deutscher Sicht kann man sich das immer schwer vorstellen, dass jemand dann irgendwie in einem Jahr zum Beispiel wieder in einem Kinofilm mitspielt, aber das scheint in den USA da anders gesehen zu werden. Also dementsprechend ist es durchaus möglich, dass Kevin Spacey irgendwann wieder in einer Serie oder in einem Kinofilm mitspielt.
Der Prozess gegen den Schauspieler Kevin Spacey könnte eine Wende nehmen. Danke Ihnen, Torben Ostermann, für die neuen Informationen zum Fall Little gegen Spacey.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Nach einem jahrelangen Streit darf Amsterdam ein Holocaust-Mahnmal bauen. Ein Gericht wies Klagen von Anwohnern ab, die sich dagegen wehren wollten. Sie halten den Entwurf des Architekten Daniel Liebeskind für zu groß. Ludger Kacmierczak.
Diese Einwände wies das Verwaltungsgericht am Vormittag zurück. Die Interessen der Holocaust-Opfer würden in diesem Fall schwerer wiegen als die Beschwerden der Bürger, urteilten die Richter. Liebeskind plant in dem Wohngebiet ein 400 Meter langes Labyrinth aus roten Backsteinmauern. In jeden der 102.000 Steine soll der Name eines niederländischen Holocaust-Opfers eingemeißelt werden, Namen von Juden, Sinti und Roma. Nach der heutigen Entscheidung kann das Nationale Auschwitz-Komitee als Initiator mit dem Bau des umstrittenen Monuments beginnen. Für das Projekt sind rund 15 Millionen Euro veranschlagt.
Die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat zwei Gebete ausgeweitet, die traditionell am Holocaust-Gedenktag rezitiert werden. Künftig wird nicht mehr nur der europäischen Opfer der Shoah gedacht, sondern auch der nordafrikanischen. Das berichtet die Zeitung Haaretz. Verweise auf Europa seien aus beiden Gebeten gestrichen worden. Eine Schülerin hatte in einem Brief ihr Befremden geäußert, dass ausschließlich europäische Opfer genannt werden. Ihr Großvater ist Holocaust-Überlebender aus Libyen. Auch in Nordafrika wurden Juden während des Zweiten Weltkriegs systematisch verfolgt, insbesondere mit der Besatzung Frankreichs und der Errichtung des mit Nazi-Deutschland verbündeten antisemitischen Vichy-Regimes. Gut 9 Monate nach den Querelen um einen Auftritt der Punkband Feine Sahne Fischfilet verliert das Bauhaus in Dessau die Konzertreihe ZDF et Bauhaus. Künftig kommt das Format aus der Bauhausstadt Weimar, wie das ZDF mitteilte. Die ersten Folgen werden dort bei einem Open-Air-Konzert an der Bauhaus-Uni aufgezeichnet. Zu Gast ist die österreichische Rockband Wanda sowie der Sänger Nico Santos. Damit beginne die neue Staffel dort, wo vor einem Jahrhundert die Wiege des Bauhauses lag. Laut ZDF hat der Umzug mit dem 100. Jubiläum der Kunstschule zu tun, nicht jedoch mit den Querelen um den abgesagten Punkband-Auftritt in ihrer Reihe. Die Bauhaus-Stiftung in Dessau hat vorigen Oktober ein Konzert der linken Band abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Das hatte bundesweit für Diskussionen und Kritik gesorgt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Als man im Bonner Haus der Geschichte Anfang 2016 die Ausstellung Very British konzipierte, hatten die Briten noch nicht darüber abgestimmt, ob sie die Europäische Union verlassen wollen oder nicht. Im Sommer kam dann die Überraschung und eine elendlange Zeit des Verhandelns über den Brexit folgte. Für die Ausstellungsmacher waren das Referendum und das Vakuum eine ziemliche Herausforderung. Wie man sich Cool Britannia in Bonn nun nähert, das hat Anja Reinhardt erkundet.
Nationalstolz zum Mitsingen. Die Briten hatten das größere Reich, sie hatten schon immer die größere und prächtigere Flotte, sie haben immer noch ein Königshaus, in dem es dazu auch noch turbulent zugeht, und sie haben die viel coolere Musik.
Champagne supernova in the sky.
Der Blick der Deutschen auf Great Britain, der hier in der Ausstellung gezeigt wird, ist, seien wir ehrlich, einer voll von Neid und Begehren. Mit Margaret Thatcher hatte man sogar eine echte eiserne Lady, auf die eine eigene Wortschöpfung zurückgeht, die es sogar ins Oxford Dictionary geschafft hat. To handbag, jemanden rücksichtslos und mit Nachdruck verbal attackieren.
But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich.
Legendär sind Margaret Thatchers Auftritte im Parlament, in der sie nahezu allein unter Männern alle aussehen lässt wie Schulkinder. Im Sapphire Blue Kostüm in Bonn hinter Glas zu bewundern, natürlich zusammen mit der symbolträchtigen Handtasche. Margaret, wenn Margaret Thatcher für das ungeliebte Großbritannien steht, dann verkörpern die Royals genau das Gegenteil. Ist ja auch kein Wunder, die Queen stammt aus dem Haus Hannover und hat deutsche Wurzeln. Die Ausstellung dokumentiert den ersten offiziellen Besuch Elisabeths, der nach den Schrecken und Bomben des Zweiten Weltkriegs auch als Geste der Versöhnung gedacht war. Und weil Bonn damals noch Hauptstadt war, wie sich vielleicht einige noch erinnern können, wird dieser Teil der deutsch-britischen Beziehung besonders hervorgehoben. Humor hat auch damals schon geholfen, die durch den Krieg immer noch angespannten Beziehungen zu lockern, wenn auch unfreiwillig.
And for your Royal Highness, some samples of wine and local bread, products of Hohenlohe country. We hope that when you come the next time to Langenburg, you can stay in the rebuilt castle.
Sehr gut.
Eines der vielen Klischees, die der deutsche Blick nach England verinnerlicht hat, ist, dass Dinner for One, jedes Jahr an Silvesterabend im TV zu sehen, exemplarisch für den Inselhumor sei. Stolpern über Tigerfell und die Krauts lachen.
Sir Toby.
Cheerio, Miss Sophie.
Wenn wir nämlich Dinner for One hier thematisieren und ja auch ganz stolz sind, dass wir das Tigerfell hier ausstellen können, dann ist das eben ein britischer Humor, der nur vermeintlich britisch ist. Tatsächlich kann in Großbritannien, als das dort vor einem Jahr mal gezeigt wurde, kaum jemand lachen, während man hier glaubt, also britischer geht es nicht, was Humor angeht.
So Ausstellungsdirektor Thorsten Smith.
Wir zeigen jetzt ganz ausdrücklich nicht die schlimmsten Klischees, die man vielleicht sofort im Kopf hat, wenn man an Großbritannien denkt. Also die britische Küche, Fish and Chips als Stichwort, was ja nun mal erstmal ein ganz massives Klischee ist, das kommt hier nicht vor.
Viel Raum bekommen zum Schluss der Ausstellung dagegen der Fußball und die Kultur.
Achtung, Achtung! Hi! Nicht im Tor, kein Tor!
Und es war doch ein Tor. So entschied es das Schiedsrichterteam 1966 bei der Weltmeisterschaft im Endspiel England-Deutschland. Der Ball hüpfte irgendwo knapp vor oder hinter der Linie herum. Ein Streitfall für Fußballfans bis heute, die hoffentlich emotional präpariert sind, wenn sie den Originalball in Bonn sehen, gut gesichert in einer Vitrine.
Wir haben uns erlaubt, eine weiße Linie in dieser Vitrine asymmetrisch unter dem Ball anzuordnen. Also wenn man so will, eine Torlinie, und je nachdem, von welcher Seite Sie in diese Vitrine hineinschauen, sehen Sie eben den Ball entweder auf der Linie, damit ist es kein Tor, oder hinter der Linie, damit ist es ein Tor.
Der deutsche Blick sagt einiges über England, aber er sagt noch mehr über die Deutschen, die der britischen Popmusik immer hinterherhinkten, den britischen Humor vielleicht ein bisschen falsch verstanden haben, weil der echte bitterböse ist und deren England-Romantik von Rosamunde Pilcher geprägt ist. Sei es drum.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
Anja Reinhardt nach einem Spaziergang durch die Ausstellung Very British. Sie bleibt bis zum März nächsten Jahres im Bonner Haus der Geschichte. Der Juli ist der Monat, in dem die Stadt Avignon sich seit 7 Jahrzehnten für 2,5 Wochen in eine große Bühne verwandelt. Und da auch die Off-Theater-Szene wächst, wird es wirklich eng. Die Proteste der Gilets Jaunes haben die Politik in Frankreich unter Druck gesetzt. Und nun werden auch ökologische Fragen nicht mehr drittrangig diskutiert, sondern vehement. Und dass die Leute zukunftsweisende Antworten verlangen, sieht natürlich auch Olivier Py, Regisseur und Leiter des Theaterfestivals in Avignon. Er sagte, die Zeiten, in denen wir leben, sind zu schwer, um Kunst zu schaffen, die nur dekorativ ist. Und am Öffnungswochenende trat dann jemand auf die Bühne, den man beim Festival allenfalls als Besucher vermutet hätte. Ex-Präsident François Hollande hielt eine Rede.
S'il y a eu l'Europe, c'est parce que nous avons voulu qu'elle soit démocratique. C'était la condition pour y adhérer.
Wenn es Europa gibt, sagt François Hollande, dann doch nur, weil wir wollten, dass es als ein demokratisches Europa entsteht. Und er erinnert daran, dass als er ein Kind war, es in Griechenland, Spanien, Portugal und in Osteuropa Diktaturen gab. Europa bauen hieß, die Demokratie zu errichten. Nous, l'Europe, Banquet des Peuples. Wir, Europa, das Bankett der Völker, heißt das Stück, in dem François Hollande auf die Bühne trat. Eberhard Spreng hat diese Aufführung und andere in Avignon gesehen. Herr Spreng, wie hat denn Regisseur Roland Osay diesen Auftritt szenisch eingebunden?
Relativ unprätentiös. Es wurde einfach die sehr performative und musiktheatralische Aufführung, die da schon zu diesem Zeitpunkt ungefähr 1,5 Stunden gedauert hatte, mehr oder weniger unterbrochen. Eine Dame führte dann den Ex-Präsidenten auf die Bühne über ein kleines Treppchen und dann stellten sich alle ganz ruhig im Kreis um ihn herum und stellten ihn Fragen zum Zustand Europas und zu seinen Erinnerungen in seiner politischen Laufbahn eben halt als Präsident Frankreichs in europäischen Zusammenhängen. Und in diesem Zusammenhang hat er eben halt auch das geäußert, was wir gerade gehört haben. Es ist eigentlich wirklich eine kleine Unterbrechung einer Aufführung, die ansonsten ja fast wie ein theatrales Stoßgebet versucht, in einem Verein von Kultur und Politik, von Theater und diesen Politikern, weitere werden folgen, sind nicht an jedem Abend der Ex-Präsident, sondern es sind andere Personen des öffentlichen Lebens, die die Theaterleute unterstützen und alle zusammen werden dann doch hoffentlich dieses Europa retten. Oder könnte man fragen, auf jeden Fall wird ganz zum Schluss dann ein Beatles-Song, Hey Jude, gesungen und der hat ja den berühmten Refrain Make It Better und dann kamen die Zuschauer auf die Bühne und tanzten und schwurfen mit. Also bei so viel Volksfest und so viel guten Gefühlen ist natürlich Europa auf jeden Fall in Avignon schon mal gerettet.
Heute Abend gibt das Festival denen einen Raum, die eine gesellschaftskritische Stimme haben. In China, Meng Jinghui gastiert mit dem Stück La Maison de Thé. Was für ein Theater ist das?
Na, das ist eine ganz großartige 3-stündige Aufführung, die gerade zu Ende gegangen ist, einem Behelfsbau, denn die Oper in Avignon, die alte, wird gerade renoviert und ich sitze hier in einem Container, in dem normalerweise die Produktion dann ihre Büros aufgeschlagen hat. Die Chinesen sind gerade jetzt von der Bühne gekommen und in die Schminkzimmer und freuen sich, dass die Premiere so gut gelaufen ist. Eine große Art Aufführung mit einem großen maschinenartigen Gerüstdekor. Das ist ein großer Kreis eingefasst von weiteren Gerüsten und der setzt sich dann ganz zum Schluss wie eine üble Geschichtsmaschine in Bewegung und zerschreddert das Mobiliar von Weng Liefer. Das ist ein Kaffeehaus, ein Teehausbesitzer in Peking, der jetzt nun verschiedenste Jahrzehnte in der chinesischen Geschichte erlebt hat und die jetzt sozusagen eingreift in sein Leben nach einem langen Monolog, der einen sehr expressiven, existenzialistischen Zug hat, greift die Geschichte ein in das individuelle kleine Leben und zerschreddert es. Eine sehr, sehr große, bilderstarke Aufführung, die in den ersten 1,5 Stunden allerdings von sehr, sehr lautem, ja fast Geschrei der chinesischen Schauspieler geprägt war und von schnell huschenden Übertitelungen, die man dann auch gar nicht so richtig genau verstanden hatte. Da gab es gewisse Abwanderungen im Publikum, die aber dann in den letzten 1,5 Stunden sehr, sehr intensiv und sehr spannend wurde.
Wir kommen nochmal zurück auf die politische Geschichte Europas. Die war ja auch in der großen Eröffnungsinszenierung Architektur von Pascal Rambert das Thema. Er hat dabei auf das intellektuelle Wien der Jahre 1911 bis 1938 geschaut. Wie hat er das inszeniert?
Ja, die Frage, die er sich stellt, ist ungeheuer spannend natürlich. Er vermutet, dass die Intellektuellen in der gegenwärtigen Krise Europas eigentlich genauso scheitern wie die Wiener Intellektuellen der Jahre 1911 bis 1938. 38 ist der Anschluss Österreichs. Also diese Intellektuellen, es sind Musiker, es sind Komponisten, es sind Journalisten, diese Menschen erleben eigentlich den Untergang ihrer Welt und ihrer Werte und können dem eigentlich auch nur Gerede entgegensetzen. Mit einem großen Star-Ensemble, Jacques Weber spielt zum Beispiel Emmanuelle Béart, die Filmschauspielerin, oder Denis Podalydès, all diese Menschen, die diese Intellektuellen spielen und Menschen, denen es eigentlich gesellschaftlich sehr gut geht, können letztendlich nichts ausrichten gegen die Schatten der Geschichte, die da am Horizont aufziehen. Und das war eigentlich ein interessanter Ansatz, den man da hätte gerne auch in einer starken Aufführung verfolgen mögen. Aber es wurde dann doch nicht ganz klar, wie diese Geschichte in die Biografien der Menschen eingreift. Das waren Behauptungen. Und plötzlich scherten diese Menschen, also diese Schauspieler, immer wieder aus ihrer Rolle aus und fingen an, quasi zu grundsätzlichen philosophischen Betrachtungen und lösten sozusagen ihr Figursein auf.
Herr Spreng,
das war in einer anderen Inszenierung.
Ja. Ja, Herr Spreng, noch schnell ein Wort zu einem weiteren Schwerpunkt. Das wollen wir unbedingt noch mitnehmen, die Odyssee. In 2 Wochen will man den kompletten Homer-Text vorlesen. Angefangen wurde damit vor 3 Tagen, immer um 12 Uhr und bei freiem Eintritt. Wie hat die in Brasilien geborene Christiane Jahati die Odyssee denn zeitgenössisch eingerichtet?
Ja, sie hat parallel zu dieser Lesung vor der Bibliothek in Avignon in ihrem Stück Le Présent qui déborde eigentlich die Menschen aufgesucht, die ihr Ithaka, die ihre Heimat verloren haben. Denn Odysseus reist ja nicht freiwillig durch die Welt, er möchte gerne nach Hause. Und sie hat diese Menschen getroffen in einem Art Dokumentarfilm, Menschen, die dann gleichzeitig auf der Bühne auch wieder auftreten, im Zuschauerraum auftreten und auf der Filmleinwand zu sehen sind. Und sie hat sie getroffen im Nahen Osten, aber auch im Amazonasgebiet, wo Agrarkonzerne, internationale Konzerne den Eingeborenen das Leben unmöglich und unmöglich machen, ihre Lebensräume wegnehmen. Das ist eigentlich Dokumentarfilm mit Theater und stellt uns klar vor Augen, dass die heutigen heroischen Figuren, die an denen die Mythen sozusagen der griechischen Vergangenheit hingen, alles Menschen sind, die außerhalb der Komfortzonen leben.
Mythos, der große Mythos. Ist als Kritiker unterwegs in Avignon. Wir haben über die ersten großen Produktionen des Theaterfestivals gesprochen. Fortsetzungen folgen bis zum 23. Juli. Wer und was es am 10. Juli in die Feuilletons schafft, das weiß Gregor Sander.
So richtig Freude kommt bei der Neuen Zürcher Zeitung über den neuen Schweizer Büchner-Preisträger offenbar nicht auf. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die den Georg-Büchner-Preis an Lukas Berfuß vergibt, scheint sich auf Autorinnen und Autoren in der Lebensmitte eingependelt zu haben. Er ist also auch ein Vorschuss auf Werke, die erst zu schreiben sind. Mozart, Paul Jandl, auf der 4. Seite des Feuilletons ganz unten. Zum bereits Geschriebenen des künftigen Preisträgers heißt es: Lukas Berfuß ist ein Erfolgsschriftsteller mit politischem Engagement und einem vergleichsweise noch schmalen Werk, das unter der Ehre des Büchnerpreises jetzt wie ein Ganzes wirken könnte. Die spitzen Finger, mit denen dieser Text geschrieben zu sein scheint, könnten sich durch das gespaltene Verhältnis erklären, das der Schweizer Autor zu seinem Heimatland pflegt oder, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert, mit einem in dieser Zeitung veröffentlichten Essay »Die Schweiz ist des Wahnsinns« vom 15. Oktober 2015 löste er 3 Tage vor der dortigen Parlamentswahl mit seiner Fundamentalkritik am politischen, sozioökonomischen und kulturellen Zustand des Landes eine gesellschaftliche Kontroverse aus. Es wird nicht die letzte sein, die Lukas Berfuß angezettelt haben wird, droht Sandra Kegel. Richard Kämmerlings von der Tageszeitung Die Welt drückt, wie fast alle deutschen Feuilletons, seine Freude über die Wahl des ersten Schweizers seit 25 Jahren aus. Mit zwar wenigen schmalen, aber sprachlich und gedanklich hochkonzentrierten Werken ist Berfuß eine unverwechselbare erzählerische Stimme und zugleich einer der profiliertesten und streitbarsten Intellektuellen. Ein neuer Streitpunkt in deutschen Städten sind die Elektroroller, die seit Mitte Juni auf den Bürgersteigen stehen oder, vorwiegend von mittelalten Männern gemietet, über dieselben rollen. Gerhard Matzig schreibt in der Süddeutschen Zeitung dazu: Die Geschichte der Mobilität ist eben auch eine Geschichte der Irrungen, Sackgassen, Lacher und Wutattacken. Das klingt schon fast wie ein Abgesang auf den E-Roller nach nur 6 Wochen. Auch oder gerade weil Matzig das mit einem nicht verbürgten Zitat von Kaiser Wilhelm II. Garniert: Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Unverzichtbar für die Demokratie sind für Doris Akrap von der Taz überraschenderweise die Freibäder. Freiheit bedeutet, dass immer irgendwo ein Bademeister auftaucht, der in seine Trillerpfeife bläst. Wenn der Lautsprecher im Freibad knarzt und kratzt, wenn die Bademeister durchs Megafon pusten als Vorwarnung vor dem, was jetzt kommt, steigt die Spannung. Wer ist diesmal dran? Und wer an dieser Stelle laut »Hä?« rufen möchte, dem erklärt Akrap ihren Freibad-Demokratie-Grundkurs. Das kratzende Megafon läutet den demokratischen Akt ein. Jetzt beginnt die Diskussion darüber, wer wirklich Schuld hat und was wirklich vorgefallen ist. Und schließlich ist das Schiedsrichterurteil sowieso zu akzeptieren, weil sonst der Rausschmiss droht. Da die große Hitzewelle ja aber gerade vorbei ist, könnte sich auch ein Besuch im Kino lohnen. Richard Curtis, der Drehbuchautor von Erfolgen wie »Vier Hochzeiten und ein Todesfall«, hat sich den erfolglosen Musiker Jack ausgedacht, dem Folgendes passiert. Er ist der Einzige, der sich nach einem globalen Stromausfall an die Beatles erinnert. Für alle anderen scheint die wichtigste Band der Welt nie existiert zu haben. Ihre grandiosen Songs, Harmonien und Texte leben somit einzig und allein in Jacks Kopf, erklärt Jenny Zülker vom Berliner Tagesspiegel zum Film »Yesterday«. Wo die Biopics über Queen und Elton John viel Schminke und Kostüm brauchten, verzichten Curtis und Regisseur Danny Boyle in ihrem Beatles-Film einfach auf die Beatles und das mit Erfolg, wie Tobias Kniebe in der SZ meint. Wenn man auch dies als Sängerwettstreit begreift, haben die Beatles mit Yesterday gerade durch ihre vollständige Abwesenheit ihre Vormachtstellung eindrucksvoll behauptet.
Gregor Sander hat die Kulturseiten vom Mittwoch gelesen.